Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Kirche, Küssen und Corona, wie das Virus das religiöse Leben in Spanien beeinflusst. Religion im Roman, wer über Spirituelles schreibt. Und Seelsorge auf der Straße, was die Street Pastors in Aberdeen machen. Das sind jetzt unsere Themen bis 10 Uhr und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das grassierende Coronavirus beeinträchtigt in diesen Wochen auch religiöse Rituale und den Ablauf von Gottesdiensten. Die Deutsche Bischofskonferenz zum Beispiel rät, auf den Handschlag beim Friedensgruß zu verzichten. Weihwasser gibt es in vielen katholischen Kirchen derzeit nicht. Die sogenannte Mundkommunion auch nicht. Und in vielen evangelischen Kirchen wird der Abendmahlkelch vorerst nicht mehr herumgereicht. Hans-Günther Kellner hat beobachtet, wie sich religiöse Traditionen in Spanien angesichts der Ansteckungsgefahr während der Fasten- und Osterzeit verändern.
Sie sitzen am Straßenrand in der Madrider Innenstadt auf Klappstühlen, eingehüllt in warmen Decken. Manche schützen die Beine zusätzlich mit Kartons vor Wind und Regen. So wie rund 1000 Gläubige haben auch Eugenia Diaz, Anna Sanchez und Mari Carmen Villa fast 2 Tage lang in der Schlange vor der Madrider Basilika des Jesus von Medinaceli auf Einlass gewartet. In der Kirche befindet sich der Christus von Medinaceli, eine in Spanien besonders verehrte Holzskulptur aus dem 17. Jahrhundert. Eugenia Diaz erklärt: Mein Sohn hatte letztes Jahr eine sehr starke Gastritis. Niemand wusste warum. Die Ärzte gaben ihm Cortison, sprachen von einer genetisch bedingten Allergie. Er sollte auf Hühnchen und Eier verzichten. Letztes Jahr bat ich den Christus von Medinaceli, er möge meinen Sohn heilen. Ich sage ganz bestimmt die Wahrheit. Heute hat mein Sohn überhaupt keine Probleme mehr. Er isst wieder alles und die Medikamente nimmt er auch nicht mehr. Seit 1970 kommt die knapp 60-Jährige jedes Jahr zur Basilika im Zentrum von Madrid. Auch ihre erste Schwangerschaft im Alter von 30 Jahren schreibt sie diesen Besuchen zu. So vertrauen viele Gläubige dem Christus von Medinaceli, die ihn nicht nur anbeten, sondern ihm auch die Füße küssen. Ein Ritual, das die Kirche für dieses Jahr untersagt hat. Die Gefahr, dass dabei das Coronavirus übertragen werden könnte, ist zu groß. Jeder habe dafür Verständnis, sagt Anna Maria Sanchez neben Eugenia Diaz. Der Glaube zeichne sich nicht nur durch den Kuss aus, sondern auch dadurch, dass sie einen Tag und eine Nacht lang vor der Kirche warten.
Algunas de nuestras tradiciones arrancan de cuando en Europa hubo la peste negra.
Manche dieser katholischen Traditionen haben ihre Wurzeln in der Zeit der Schwarzen Pest im 14. Jahrhundert, sagt Jesus Argüelles, Sprecher der Spanischen Bischofskonferenz zum in Spanien weit verbreiteten Brauch, in der Fastenzeit Heiligen, Marien oder Christusfiguren zu verehren. Der Brauch könne auch in der Zeit des Coronavirus Orientierung geben. In der Krankheit fanden sie so Trost, zum Beispiel in der Figur der Schmerzensmutter. Das heißt nicht, dass wir der Wissenschaft misstrauen sollen oder dass die Virgen de la Angustia oder die Virgen de la Piedad uns heilen werden. Aber sie zeigen uns, dass Wissenschaft und Technik bei der Frage nach unserer Existenz nicht das letzte Wort haben. Dennoch gibt es nun in den Kirchen vorerst kein Weihwasser mehr. Die Gläubigen sollen sich auch beim traditionellen Friedensgruß nicht mehr die Hand reichen, umarmen oder gar küssen, so die Empfehlung. Die Kirchen zu schließen, kann sich der Sprecher der katholischen Bischofskonferenz hingegen nicht vorstellen. Diese weltweite Epidemie erstaunt uns alle. Wir sind gewohnt, der Wissenschaft so weit zu vertrauen, dass sie alle Probleme löst. Jetzt haben wir erstmal keine Lösungen. Da haben die Leute Angst. Uns ist wichtig, in dieser Zeit die Kirchen offen zu halten, als Orte, in denen auf der einen Seite die Vergänglichkeit des Lebens, aber auch das Vertrauen und die Hoffnung im Mittelpunkt stehen. Doch das Coronavirus stellt noch eine weitere katholische Tradition in Spanien in Frage, die Semana Santa. Hunderttausende Einheimische wie Touristen kommen in den engen Gassen der spanischen Altstädte zu den Osterprozessionen zusammen. In der Vergangenheit haben Wolkenbrüche schon öfters einzelne Prozessionen verhindert, aber Mari Carmen Villa, die ebenfalls stundenlang in der Schlange vor der Basilika des Jesus von Medinaceli ausgeharrt hat, hat keine Zweifel. Ich komme aus Córdoba und ich versichere, die Semana Santa findet statt. Die Bruderschaften werden die Heiligen auf die Straße tragen. Da bin ich mir ganz sicher. Die Bischofskonferenz hat eine solche Garantie bislang jedoch nicht ausgesprochen. Und andere Großveranstaltungen ohne religiösen Hintergrund sind in Spanien wegen des Coronavirus bereits abgesagt worden, so etwa der Mobile World Congress in Barcelona.
Abstand halten beim Beten und Feiern. Hans-Günther Kellner berichtete aus Spanien. Und morgen bei Tag für Tag geht es um Verschwörungsmythen rund um das Thema Corona. Interessante Sachbücher rund um Religionsthemen haben wir hier bei Tag für Tag häufig im Programm. Doch Romane, Belletristik, Dichtkunst, das überlassen wir üblicherweise anderen Redaktionen. Heute machen wir eine Ausnahme. Meinem Kollegen Andreas Mein sind nämlich in den vergangenen Monaten einige Neuerscheinungen aufgefallen, die Religion zum Thema machen. Romane wie Liebe in Lourdes oder Von oben oder Kein Teil der Welt. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was sich hinter diesen Titeln verbirgt und welche Rolle die Religion in diesen Romanen spielt. Herr Mein, Sie haben 4 Bücher mitgebracht. Warum gerade diese?
4 von, ich weiß nicht, wie viel 1000 Romanen, die im Jahr erscheinen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber diese Bücher, diese 4 Romane erscheinen mir symptomatisch für meine These, dass es einen neuen, ganz frischen Blick gibt auf die weite Welt der Religion. Wir wollen hier nicht den Buchkritikern Konkurrenz machen, die können Rezensionen besser. Worum es mir geht, es fällt einfach auf, wie sehr Dichterinnen und Denker sich von religiösen Themen faszinieren lassen. Das ist ein Phänomen, das man auch im Markt der Streamingdienste beobachten kann. Wir haben das immer wieder thematisiert in dieser Sendung. Eine Edel-TV-Serie nach der nächsten mit Religionsbezug kommt auf den Markt. Und so wie diese TV-Anbieter Geld verdienen müssen, müssen ja auch Verlage Umsätze machen. Die rechnen offenbar damit, dass mit Religionsthemen so viele Bücher zu verkaufen sind, dass der Verlag davon leben kann. Und es gibt eben Autorinnen und Autoren, auch junge, die Religion offenbar so spannend finden, dass sie sich Wochen, Monate, Jahre damit auseinandersetzen und dann eben mehr oder weniger dicke Bücher schreiben. Und ohne dass ich die 4 Bücher, die ich mitgebracht habe, alle gleichermaßen spannend finde, mit einer Religionsbrille gelesen, sind sie alle spannend.
Dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Der älteste der 4 Romane ist im vergangenen Sommer erschienen. Liebe in Lourdes heißt er. Ein Roman von Sophie von Malzahn. Und im Titel wird schon klar, hier geht es auch um eine berühmte Marienwallfahrt. Was ist an diesem Roman besonders?
Besonders an Liebe in Lourdes und ganz anders ist vor allem die Sprache. Die kommt sehr, sehr jung daher, für meinen Geschmack manchmal bemüht jung. Erzählt wird, wie Cassandra, eine mitteljunge Frau, kranke und behinderte junge Menschen nach Lourdes begleitet, und zwar als Teil einer Pilgergruppe des Malteserordens. Diese Gruppe, die besteht vor allem aus Angehörigen alter Adelsfamilien, und alle hoffen auf ein Wunder. Cassandra selbst, die ist geschieden und sich nicht sicher, ob sie selbst Kinder möchte. Sie verliebt sich in Lourdes, und das Wunder verrate ich nicht. Mal losgelöst von der Liebesgeschichte ist dieses Buch ein Buch über die Begegnung mit dem Mysterium, über Erleuchtung. Das Buch lässt offen, warum Cassandra von diesem Lourdes-Fieber angesteckt. Auf jeden Fall macht sie eine erschütternde Erfahrung, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Und das wird ganz anders erzählt, als wir es womöglich kennen aus manch einer Predigt oder aus Bekenntnisliteratur. Und auch wenn mich diese Sprache nicht begeistert oder gar ins Herz getroffen hat, manch eine Leserin fand das sogar unerträglich, es ist ein ganz anderer Roman. Und zum Beispiel der Autor von Feinschwarz, dem theologischen Feuilleton im Netz, der war ganz begeistert. Also auf jeden Fall ein Phänomen, dieser Roman.
Sophie von Malzahn, Liebe in Lourdes, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wie übrigens auch das zweite Buch, das Sie mitgebracht haben, Stephanie de Velasco, Kein Teil der Welt. Was sagt dieses Buch über das Phänomen Religion im Roman?
Es zeigt, welche Wucht Religion haben kann. Und das auch hier erzählt in einer sehr zeitgenössischen Sprache. Kein Teil der Welt von Stephanie de Velasco, erschienen im Oktober, erzählt von einem Emanzipationsprozess, der sämtliche Fundamente der Protagonisten zum Einstürzen bringt. Er erzählt von jungen Menschen, die sich von den Zeugen Jehovas trennen. Dabei bekommen wir Einblick in eine verschlossene Welt, der wir im Bahnhof oder in Fußgängerzonen begegnen, wenn da der Wachturm verkauft wird. Eine Welt, von der wir aber ganz merkwürdig wenig wissen. Und das alleine schon spricht für diesen Roman. Und auch wenn das Fiktion ist und wenn ich nicht überprüfen kann, wie nah das an der Realität der Zeugen Jehovas ist, was ich da lese, es ist einfach spannend, diesen Einblick zu bekommen. Zum Beispiel selbst wir hier in dieser Sendung, in einer Fachsendung, wann berichten wir schon mal über die Zeugen Jehovas? Es gibt kaum Einblick. Im Übrigen, die Kritikerin hier im Deutschlandfunk, im Büchermarkt, die war ausgesprochen begeistert von diesem Buch. Ich bin persönlich nicht so richtig reingekommen in das Buch, aber auch das sicher ein interessantes Beispiel für einen literarischen Text, in dem es darum geht, wie sich jemand von einer Religionsgemeinschaft befreit.
Kein Teil der Welt von Stephanie de Velasco. So, nach den jüngeren Autorinnen nun zu einem älteren Mann und zu einem ganz anderen Genre, zu Robert Harris, Der zweite Schlaf. Der Autor ist Brite und ausgesprochen erfolgreich mit seinen historischen Romanen. Wo und wann spielt sein jüngster Thriller?
Der ist angesiedelt in England, und zwar einige hundert Jahre nach dem Untergang, der Apokalypse, die stattgefunden hat in den beginnenden 2020er Jahren, also von uns aus gesehen in naher Zukunft. Die Menschen allerdings in dieser weit entfernten Zukunft, die wissen nicht, wie wir, ihre Vorfahren, gelebt haben. Das ist die Konstruktion. Die Kirche, es gibt offenbar nur noch eine, nämlich die katholische, die tut alles dafür, dass die Menschen nichts erfahren davon, wie prägend einst für uns Technik und Wissenschaft im Alltag waren. Die Kirche will offenbar verhindern, dass sich ähnliche Katastrophen wiederholen. Sie meint es gut, und zu diesem Zweck richtet sie ein System ein, das mittelalterlich anmutet. Aber davon erfahren wir beim Lesen nur ganz langsam etwas. Das macht den Thrill aus. Wir erfahren, wie jene Menschen in mehreren hundert Jahren, wie die ein bäuerlich-ärmlich frommes Leben führen, ohne Medizin, eng begleitet von Priestern, die sterben früh und jung. Aber wir Leser wissen nicht genau, was zuvor in jener Untergangsphase passiert ist. Wir wissen nur, dass Staat und Kirche in der Zukunft nicht mehr getrennt sind, dass die Kirche quasi durchregiert und dass sie alle kapitalistischen Bestrebungen zu unterbinden versucht. Bloß keine neuerliche Katastrophe, das ist das Motto. Lieber sich einfinden in die apokalyptischen Zustände nach der Apokalypse, die theologisch gedeutet werden. Natürlich mit dem Buch der Offenbarung des Johannes, mit dem biblischen Buch. Auch die meisten Überlebenden im Roman wissen nichts Genaues, wie die alte Zivilisation zugrunde ging. Und jetzt kommt in diesem Roman ein Jungpriester daher, der rutscht rein in die Recherche. Und mit seinem kriminalistischen Blick erahnen wir, dass die Gründe mehrere gewesen sein könnte. Ein Atomkrieg, eine Antibiotikaresistenz, Klimawandel und Cyberkrieg und Ausbruch eines Vulkans oder von allem womöglich ein bisschen. Und die Kirche verbietet es aber, in dieser Vergangenheit zu forschen. Sie hat die Moral und sie hat die Macht. Sie möchte nicht zurück in jene Zeit, als die Kirche keine Macht hatte, aber die Moral, während der Staat Macht hatte und keine Moral. Das ist die kirchlich gepredigte Ideologie. Und ich finde das sehr spannend und geschickt gebaut. Das ist ein Thriller für den Zug oder für den Urlaub. Wenn jemand gut unterhalten wird, da wird nicht der Roman revolutioniert. Das ist schlicht und ergreifend gute Unterhaltung. Ein düsterer Blick in eine postapokalyptische Zeit, in der Staat und Kirche alles unterdrücken. Und das ist dann sozusagen das Ergebnis davon, abschließend zu diesem Roman. Es wird beschrieben, eine aus der Not geborene, reaktionäre, fromme, antiliberale, nationalistische, feudale Öko-Kirchendiktatur.
Robert Harris, Der zweite Schlaf, erschienen im Heine Verlag. Und jetzt zum Schluss. So viel haben Sie mir vorab verraten. Kommen wir zu Ihrem Favoriten, zu Sibylle Levitscharow, einer streitbaren, für manche auch mitunter umstrittenen Autorin. Was sagen Sie zu Ihrem jüngsten Roman? Sind Sie überzeugt?
Ausgesprochen, ja. Und gerade auch, weil dieser Roman etwas Sperriges hat, etwas Intellektuelles. Von oben, so heißt der Roman von Sibylle Levitscharow aus dem Herbst, aus der Vogelperspektive blickt ein unbehauster Erzähler hinab auf sein eigenes Grab, auf Freunde und Nachbarn von früher. Er driftet durch den Himmel über Berlin, ist tot, aber auch nicht ganz. Die Süddeutsche Zeitung hat Levitscharow als mit allen Wassern gewaschene Schleusenwärterin zwischen Diesseits und Jenseits bezeichnet. Ich finde, das trifft es wunderbar. Bei jeder Zeile habe ich gehofft, dass dieses Buch nicht enden möge. Und dann habe ich mich damit getröstet, dass es ja von ihr noch viel mehr zu lesen gibt. Von oben, ich habe es Weihnachten geschenkt bekommen. Das war für mich die Entdeckung des Jahres. Und interessant ist es, glaube ich, vor allem für solche Leser, die es literarisch mögen, die auf der Suche sind nach dem ganz ungewöhnlichen Buch und die offen sind für die ganz großen Themen des Lebens. Aber auch da, mehr will ich nicht verraten. Und falls sie das hört, könnte ich mir vorstellen, lade ich Sibylle Levitscharow jetzt und hier mit ein zu einem ausführlichen Gespräch in dieser Sendung und dann eben nicht nur über diesen Roman, der die Buchkritik durchaus spaltet, aber viele eben auch verzückt, mich inklusive.
Eine Einladung zum Interview live in der Sendung. Wir werden hören, was daraus wird. Vielen Dank, Andreas Mein, für Ihre Leseeindrücke. Und alle Angaben zu den 4 vorgestellten Büchern finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Wer in einer britischen Stadt nachts auf der Straße landet, vielleicht betrunken ist und orientierungslos, der bekommt möglicherweise Hilfe von den Street Pastors, also den Straßenpastoren. Die christliche Initiative ist in britischen Städten schon seit vielen Jahren aktiv. Freiwillige sind nachts unterwegs und kümmern sich um Menschen, die zu lange gefeiert oder zu viel getrunken haben, um Gestrandete, Deprimierte, auch um Obdachlose. Sie bieten Tee und Suppe, manchmal ein warmes Plätzchen in einem Bus und vor allem Gespräche. Seelsorge. Unser Korrespondent Thomas Spickofen hat die Street Pastors in der schottischen Stadt Aberdeen begleitet.
Björn aus Deutschland steht in der Bellmanstraße von Aberdeen, mitten in der Innenstadt zwischen Pubs und Clubs vor einem großen Truck. Street Pastors, Straßenpastoren, steht in dicken weißen Großbuchstaben auf der dunkelblauen Außenfläche des Wagens. Björn lebt seit 15 Jahren hier in Aberdeen. Tagsüber arbeitet er in der IT eines Unternehmens. Am Wochenende ist Björn Street Pastor.
Unser Motto ist Listen, Love and Care. Und wir versuchen den Leuten nur zuzuhören, Ohr zu schenken. Die Leute wissen meistens, wo ihre Probleme sind und wissen meistens auch, wie sie sich selber helfen können. Und wir tun die Leute nur helfen, durch die Nacht zu kommen.
Aberdeen ist die Ölhauptstadt Großbritanniens und es ist eine Studentenstadt. 200.000 Einwohner, davon rund 15.000 Studierende. Viele von ihnen sind zum ersten Mal von zu Hause weg und genießen ihre neue Freiheit. Wir haben hier tausende junge Leute Freitag und Samstagnacht auf der Straße, sagt Albert Donald von der örtlichen Polizei in einem Video über die Zusammenarbeit mit den Straßenpastoren.
On a typical weekend we'd have around about 15 to 20.000 folk.
An einem typischen Wochenende haben wir 15 bis 20.000 Leute, die in die Innenstadt kommen. Alle wollen Spaß haben, aber dieser Spaß ist mit jeder Menge Alkohol verbunden.
But that enjoyment is linked by and large to alcohol.
Die Street Pastors kümmern sich um die, die sich noch gewöhnen müssen an die Kombination von Freiheit, Nachtleben und Alkohol. Die Straßenpastoren kommen aus allen christlichen Richtungen, aber sie verstehen sich nicht als Prediger. Wir wollen erstmal nur niemanden, der Hilfe braucht, auf der Straße allein lassen, erzählt Björn.
Wir schauen uns an, was braucht die Person und dann versuchen wir, was weiß ich, die Eltern oder Freunde oder irgendjemand anzurufen, die dann nach Hause bringen und dann auch nach denen schauen können.
2003 startete die Initiative in London. Mittlerweile gibt es die Street Pastors im ganzen Land. Rund 10.000 Freiwillige machen die Arbeit, seit fast 10 Jahren auch in Aberdeen. Sie arbeiten mit der Polizei zusammen, können aber eine hitzige Situation manchmal leichter herunterkühlen. Margaret von der Heilsarmee gehört zu den Seniorinnen des Teams.
Vielleicht hängt das mit meinem Alter zusammen, aber sie nehmen mich nicht als Bedrohung wahr. Ich erinnere sie wohl eher an ihre eigene Großmutter oder Mutter.
Während Björn aus Deutschland neben dem Truck des Street Pastors steht, kommt Thomas vorbei. Gute Sache, sagt er, ich war schon mal hier. Ich bin zwar Atheist, habe aber kein Problem mit dem, woran die Leute so glauben.
I am an atheist, but I have no problem with anybody believing what they want to.
Ein größeres Problem habe er damals, als er schon mal hier war, nicht gehabt, sagt Thomas. Es sei einfach nur interessant gewesen, mit Leuten zu sprechen, die eine andere Ansicht haben.
I didn't have a problem at all. It was just interesting to speak to people with a different point of view.
Der Brexit oder die schottische Unabhängigkeit spielen übrigens keine Rolle bei den Einsätzen der Straßenpastoren. Wir bleiben politisch ganz neutral, sagt Björn. Das macht einen Teil unserer Unabhängigkeit aus, weshalb die Leute dann ja auch wieder Vertrauen zu uns haben.
Hilfe am Straßenrand. Thomas Spickofen war das über die Street Pastors in Aberdeen. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute mit dem Titel Grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas. Ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.